Ja, ich habe das ungeheuer falsch gemacht. Also ich habe sehr schnell den Widerstand gespürt, schon in meiner Zeit als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, und habe dann gemacht, was Frauen sehr häufig machen, wenn sie sich unter Druck fühlen. Ich habe einfach ungeheuer viel gearbeitet, um diese Angriffsflächen zu vermeiden. Ich habe all die Dinge, die dort an Diskriminierung stattgefunden haben, nicht problematisiert, weil ich tatsächlich auch gedacht habe oder der Geschichte geglaubt habe, die mir immer erzählt wurde: Wenn du hier mitmachen willst, dann passt dich dem System an. Ich habe deshalb auch ganz viele Dinge nicht problematisiert, und ich problematisiere sie jetzt oder in den letzten Jahren umso mehr, weil es einfach falsch ist, weil es einfach falsch ist zu glauben, wenn man sich da durchsetzt, dann ist man besonders stark oder großartig. Das ist es nicht, weil sich dann das System nicht verändert. Ich verändere mich als Mensch und wahrscheinlich nicht zum Besseren, wenn ich mich diesen männlich determinierten Regeln anpasse, aber das System verändert sich nicht und es muss umgekehrt sein.
Moin und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode im Jahr 2023. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von Equalate und Hostin dieses Podcasts. Normalerweise habe ich am Jahresende der zu meinen Jahre immer eine eigene Folge gemacht. Dieses Jahr ist auf jeden Fall alles anders, denn auch heute habe ich eine Gästin mit dabei, und zwar definitiv keine Unbekannte. Denn es ist niemand Geringeres als Katja Kraus. Katja Kraus ist euch allen wahrscheinlich ein Begriff. Für die, die sie nicht kennen: sie ist ehemalige Profifußballerin, war dann als erste Frau im Vorstand beim HSV und ist seit vielen Jahren im Sportbusiness aktiv, als Führungskraft, unter anderem als Mitbegründerin und Geschäftsführerin bei Jungfernmatt Sports, aber auch seit jetzt, ich glaube, knapp 2 Jahren als Mitinitiatorin von Fußball kann mehr, die sich für mehr Geschlechterdiversität auf und neben dem Platz einsetzen. Ich freue mich, mit Katja gemeinsam auf das Jahr zurückzublicken. Wir wollen ein paar sportliche Highlights bzw. sportliche Entwicklungen Revue passieren lassen. Wir wollen schauen, was sich aber eben auch in den Organisationen getan hat, wenn wir von Geschlechterdiversität sprechen. Wir wollen darüber sprechen, sowohl was positive Entwicklungen sind und wo dringend, aber auch noch Aufholbedarf ist. Natürlich kommt auch nicht zu kurz, dass Katja ein wenig mehr zu sich berichtet und ihren Blick auf die Dinge uns mitteilt. Ich freue mich riesig, dass ich für diese Episode sie gewinnen konnte, denn ja, Katja strahlt nicht nur durch ihr Wissen, sondern vor allem auch durch ihre sehr klare Meinung über das, wie sie auf die Sportbranche und vor allem auch auf die Fußballbranche blickt, und scheut sich nicht, dies auch ganz klar zu benennen. Deshalb, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Katja Kraus und vor allem der letzten Podcast-Episode in diesem Jahr. Bevor wir reinstarten, möchte ich von meiner Seite auch nur kurz Danke sagen. Danke, dass ihr alle immer so fleißig zuhört. Ich freue mich natürlich auch über Weiterempfehlungen, wenn ihr diesen Podcast mögt. Genauso freue ich mich, wenn ihr auf dem Neuesten bleiben wollt, dann abonniert doch gerne den Equalate Newsletter unter www.equalate.de/newsletter. Also, frohe Weihnachten euch allen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und zur kleinen Info: wir starten dann voraussichtlich erst ab Mitte, Ende Januar nach einer kleinen Winterpause wieder mit ganz frischen und neuen Folgen mit dem Equalate Podcast. Also, bis ganz bald und dann jetzt viel Spaß mit Katja Kraus. Dann begrüße ich heute im letzten Podcast des Jahres 2023 Katja Kraus bei mir. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich.
Genau, wir sitzen hier tatsächlich in Präsenz miteinander, was bei mir ja auch nicht so häufig ist, aber ich freue mich umso mehr, weil wir wollen heute vielleicht auch ein bisschen spezieller oder anders als sonst so ein bisschen gemeinsam, ja, vielleicht das Fußballjahr 23 mal mit ein paar Aspekten Revue passieren lassen, wollen zurückschauen, wollen auch schauen, was hat sich getan, was hat sich verändert, aber wollen auch nach vorne schauen und sagen, was muss ich vielleicht noch verändern, und freue mich, dich für diese Episode gewinnen zu können, weil ich glaube, dass du durch deine Erfahrung und durch all das, was du aktuell treibst, da wahrscheinlich ganz viel Mehrwert liefern kannst. Deshalb vielen Dank jetzt schon mal im Vorhinein.
Ja, wie schön auch, dass wir persönlich zusammen sind und dass wir schon die Gelegenheit hatten, für ein paar Gedanken die wir gerade geteilt haben. Aber es kann natürlich dazu führen, dass wir zwischenzeitlich auch die Matheaufgaben meiner Töchter hier gemeinsam verhandeln müssen.
Genau, also das durchaus möglich. Die drei sind gerade oben Hausaufgaben machen, aber schauen wir mal, ob zwischendurch mal jemand runterkommt und Hilfe bei Mathe braucht. Deshalb lass uns gerne reinstarten. Wir fangen mit den Entweder-Oder-Fragen an. Ich habe 10 für dich vorbereitet und du hast einen Joker, den du wählen kannst. Mhm. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Weiß oder Rotwein?
Alles zu seiner Tageszeit, aber Rotwein, wenn ich mich entscheiden müsste.
Wie sieht deine Sortierung im Bücherregal aus? Alphabet, nach Farbe oder durcheinander?
Nee, nach Herzensbüchern.
Fußball schauen oder Fußball spielen?
Fußball schauen inzwischen.
Frauen- oder Männerfußball?
Männerfußball.
Telefon oder E-Mail?
Telefon.
Was ist deiner Meinung nach die wichtigere Eigenschaft einer Führungskraft? Empathie oder Kommunikationsfähigkeit?
Empathie.
Welcher Typ bist du eher? Typ geduldig oder Typ ungeduldig?
Geduldig.
Noch 2 Fragen. Macht zu haben oder Macht gut oder schlecht?
Gut.
Und zu guter Letzt, Networking, lieber 1:1 oder auf Großveranstaltungen?
Ich kann nur 1:1.
Okay, ich habe es mir fast gedacht, aber ich dachte, ich frage trotzdem nochmal nach. Also vielen lieben Dank, sogar ohne Joker durchgekommen. Ich dachte kurz bei der Führung.
Das war mein Anspruch. Aber es ist natürlich schwierig bei der Frage Männer- oder Frauenfußball. Ich habe selbst Frauenfußball gespielt. Das ist, was mein Leben grundiert. Also ich habe selbst Fußball gespielt. Es war immer nur Fußball. Also das haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das gleiche Spiel, aber ist ja immer noch kein gleichwertiges Spiel. Ja. Das ist, was mich gerade sehr umtreibt. Aber ich habe zum Beispiel diese letzte Frauenweltmeisterschaft mit einer solchen Identifikation und Begeisterung angeschaut. Das war für mich ein sehr besonderes Ereignis in diesem Jahr. Aber ich bin in den letzten 20 Jahren natürlich 25, 30, oh Gott, da wird mir immer bewusst, wie alt ich bin, sehr viel Männerfußball unterwegs gewesen. Und das hat mich jetzt in den letzten Jahren vor allem beschäftigt.
Ja, tatsächlich zielt da auch meine Einstiegsfrage so ein bisschen drauf ab. Also ich habe auch nochmal geschaut, wann du, ich sag mal, laut Wikipedia deine auch Profikarriere sportlich gestartet hast. Also sind auf jeden Fall schon über 30 Jahre, wenn ich in Summe rechnen muss. Das heißt, du bist seit über 30 Jahren aktiv und jetzt eben auch seit einer ganzen Weile sozusagen passiv in Managementbereichen unterwegs. Wie sehr bist du, beziehungsweise wie sehr kann man dann noch Fußballfan sein?
Ich bin total Fußballfan. Also bei all den Rollen, die ich in meinem Leben habe, ob das jetzt Mutter ist oder Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Autorin, bin ich wirklich in der Tiefe meines Seins Sportlerin. Und wann immer es so Weggabelungen gibt, da merke ich auch, dass diese Persönlichkeitsdisposition in mir besonders hervorkommt und all die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe. Also wenn ich für mich bedeutende Sportereignisse sehe, dann revitalisieren sich immer wieder Gefühle, die ich selbst erlebt habe. Ich bin absoluter Sportfan. Ich liebe Tennis zu schauen. Mein Geschäftsführungskollege Robert und ich, wir können Stunden über einzelne Ballwechsel sprechen. Und ich mag einfach Fußball, weil ich dieses Spiel faszinierend schön finde.
Und wenn du sagst Emotionen, hast du ein Ereignis, wo du sagst, damit verbindest du irgendwie die besonderste Emotion, die du jemals in deiner aktiven, passiven Sportfußballkarriere hattest oder irgendwas, was dir ganz, ganz besonders irgendwie in Gedanken geblieben ist?
Ja, vermutlich war das die Situation in meiner eigenen sportlichen Karriere, die ich als Kind 1000-mal vorempfunden, erträumt habe, wenn ich abends nicht einschlafen konnte und mich versucht habe, in den Schlaf zu bringen, indem ich mir das perfekte Spiel für eine Torhüterin vorgestellt habe, dass in dem ich so die spielentscheidende Rolle spiele und die entscheidende Parade dann mache in so einem Spiel. Und irgendwann habe ich es erlebt, also nicht irgendwann, sondern 1995 in Berlin im Pokal ins Spiel gegen die TSV Siegen, hoher Favorit, haben wir 1:0 gewonnen. Das ist das beste Ergebnis für Torhüterinnen. Und das war wirklich die Erfüllung eines Traums. Es war so ähnlich, als ich mein erstes Buch geschrieben habe und dann hier im Abaton Kino, einen Ort, den ich liebe, vor Menschen, die ich liebe, mein erstes Buch. Ich wollte als Kind auch immer Schriftstellerin, Fußballprofi oder Eisverkäuferin werden. Als ich zum ersten Mal aus meinem eigenen Buch gelesen habe, damals mit meinem Freund Roger Willemsen zusammen, der das Buch vorgestellt hat, das war auch so ein Kindheitstraum, Das sind so diese Momente, mit denen ich die größten Emotionen verbinde. Aber es gibt tausend, jedes Bundesliga-Wochenende bringt mir Momente, die mich emotional berühren.
Cool, ja, sehr schön. Ich würde sagen, 2 der 3 Ziele hast du ja schon erfüllt. Eisverkäuferin kommt dann vielleicht irgendwann noch, wenn du dich aus dem Fußball zurückziehst. Wir wollen heute, das haben wir uns im Vorhinein auch überlegt, nicht nur über dich sprechen, sondern wir wollen eben, Stichwort Jahresrückblick, auf so ein paar Sachen zurückschauen, das auch ein bisschen einsortieren und dann aber auch ein bisschen drüber sprechen, was gilt es noch zu tun, und haben da in Summe ja 4 Aspekte, auf die wir heute eingehen wollen. Und ich habe überall so ein paar Entwicklungen auch mitgebracht. Und das erste, womit wir starten, ist Frauen im, sag ich mal, im Fußball auf Führungsebene. Also gestartet, würde ich sagen, ist das Jahr in Anführungsstrichen nicht ganz so gut, nachdem Donata deutlich früher bei der DFL als erste Frau rausgegangen ist, als wir uns, glaube ich, auch alle erhofft haben. Aber um auf die positiven Sachen zu schauen, auch Anne-Kathrin Laufmann ist im Januar 23 Geschäftsführerin bei Werder Bremen geworden. Wir haben jetzt ganz frisch bei Union eine weibliche Co-Trainerin in der Bundesliga. Also da ist auch ein bisschen was passiert. Gerade heute habe ich gelesen, dass Hannas Obersteller Vizepräsidentin Finanzen beim FC St. Pauli wird. Also auch da passiert viel. Da sind sogar mehr Frauen im Aufsichtsrat als Männer. Auch das, glaube ich, ein aktuelles Novum, beziehungsweise gibt es sonst nicht. Und auch, ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin, wird gerade viel diskutiert. Also es passiert ganz viel. Und auf der anderen Seite habt ihr auch eine Studie im März rausgebracht zum Weltfrauentag, wo ihr euch angeschaut habt, wie viele Frauen sind tatsächlich in Führung bei der Bundesliga. Und da sieht es auch, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz so gut aus. Also das vielleicht mal so als Starten, vielleicht erstmal als offene Frage so an dich. Wie bewertest du so in Summe das Jahr 23 für Frauen in Führung?
Allein die Tatsache, dass du die Beispiele einzeln aufzählen konntest, zeigt ja, dass es noch nicht so rasend schnell vorangegangen ist tatsächlich. Also Donatas die Mission ist ja schon im vergangenen Jahr gewesen und ist natürlich weiterhin aber ein Leuchtturm. Das nehme ich tatsächlich wahr, wann immer ich mit Frauen außerhalb der Fußballbranche darüber spreche, ob sie sich ein Engagement im Fußball vorstellen können, dann rekrutieren sie darauf und sagen, naja, aber ich habe doch gar keine Chance. Das hat man ja an der Personalie Donata Hopfen gesehen. Von daher hat das schon weitreichende Auswirkungen gehabt. Es gibt jetzt ein paar positive Entwicklungen, wie die Ernennung von Anne, ist aber, glaube ich, auch im letzten Jahr schon gewesen. Aber tatsächlich sind wir am Ende immer noch bei 4 Frauen in, also das heißt 3%. Das ist einfach erschreckend, erschütternd wenig. Und auch die Tatsache, dass wir jetzt über eine Co-Trainerin sprechen und daraus ein solch spektakuläres Ereignis machen, ist natürlich etwas, was für die strukturelle Benachteiligung der letzten Jahre steht. Das ist ein Ergebnis der Vergangenheit, als Frauen einfach faktisch sich das gar nicht erlauben konnten, nach ihrer sportlichen Karriere oder insgesamt überhaupt auch, wenn sie von außen die Fantasie gehabt hätten, sie wollen Trainerin werden, daraus eine Erwerbstätigkeit ableiten zu können, weil es nicht gab. Es gibt keine Vorbilder, es gibt keine entsprechende Förderung und es bedarf einen erheblichen finanziellen Einsatz, der den vielen Frauen eigentlich gar nicht möglich ist. Sie erfüllen übrigens auch nicht die Zulassungskriterien für Trainerlehrgänge, weil es ihnen strukturell einfach die Zugänge nicht möglich waren. Und dementsprechend ist die Tatsache, dass wir jetzt uns freuen über eine erste Co-Trainerin, was ich hervorragend finde. Ich hoffe, sie bleibt es lange. Aber dass das immer noch so ist, das ist einfach ein Ergebnis der Vergangenheit.
Und du sagst genau, das eine ist sozusagen auf der TrainerInnenseite irgendwie Kriterien zu erfüllen. Wenn wir jetzt mal auf die Geschäftsebenen schauen, gibt es erstmal ja keine harten Kriterien zumindest, wo man sagen könnte, ne, Frauen erfüllen das nicht, sondern ich würde zumindest der Überzeugung sein, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die ja für diese Position geeignet sind und trotzdem, ja, wir haben gerade von den 3% gesprochen, irgendwie nicht hinkommen. Woran liegt es aus deiner Sicht? Was sind so die Hauptbarrieren, dass wir noch bei nur 3% stehen?
Also da gibt es verschiedene Gründe für natürlich, dass der Fußball ein hermetisches System ist, dass viele Menschen immer noch nicht bereit sind anzuerkennen, dass in Diversität und verschiedenen Perspektiven ein erheblicher Gewinn liegt und die offen sind dafür, Macht zu teilen. Sie müssen ja gar nicht abgeben, sie sollen sie teilen im Sinne des Gesamtergebnisses der Gesamtentwicklung. Und übrigens bei einem so gesellschaftlich relevanten Thema eben auch betrachten, welche Impulsgeberrolle sie dabei haben und dass diese Rückständigkeit einfach dazu führt, dass sich Gesellschaft nicht mehr repräsentiert fühlt. Also die Glaubwürdigkeitskrise des Fußballs hat eben auch was damit zu tun. Das Zweite ist tatsächlich, dass die Frauen, die im System sind, ganz häufig so ausgewählt wurden oder aber in der Rolle dann wurde ihnen viel zu häufig das Gefühl vermittelt, sie sollen dankbar sein, dass sie dabei sein dürfen. Und sie haben keine Karrierefantasien ganz häufig entwickelt. Deshalb ist uns so wichtig, die Frauen, die in den Organisationen sind, die die Branche wirklich kennen, die da keine Angriffsflächen bieten, zu ermutigen, viel mehr zu wollen, nicht so zufrieden zu sein, sondern für sich überhaupt die Fantasie zu entwickeln, eine Entscheidungsrolle einnehmen zu können. Denn das Bewusstsein dafür, dass dieses generöse, okay, ihr dürft dabei sein, eigentlich nur ein weiteres Mittel ist, um Frauen nicht in Entscheidungspositionen kommen zu lassen, das muss man einfach haben, um zu verstehen, dass auch Frauen viel deutlicher sagen müssen, ich will hier etwas. Und das heißt, ich will mitentscheiden, weil es besser für die Sache ist, weil ich das Thema liebe, weil ich es kann.
Als du vor, glaube ich, ziemlich genau 20 Jahren ist es jetzt her. Es war nämlich, glaube ich, 2003, wo du zum HSV in den Vorstand gekommen bist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da warst du die erste Frau auch auf so einer Ebene. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Stichwort dankbar sein, ist das etwas, wie es dir damals auch erging? Oder wie, wenn du dich so zurückerinnerst, wie hast du das damals irgendwie empfunden aus deiner Sicht?
Ja, ich habe das ungeheuer falsch gemacht. Also ich habe sehr schnell den Widerstand gespürt, schon in meiner Zeit als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, und habe dann gemacht, was Frauen sehr häufig machen, wenn sie sich unter Druck fühlen. Ich habe einfach ungeheuer viel gearbeitet, um diese Angriffsflächen zu vermeiden. Ich habe all die Dinge, die dort an Diskriminierung stattgefunden haben, nicht problematisiert, weil ich tatsächlich auch gedacht habe oder der Geschichte geglaubt habe, die mir immer erzählt wurde, wenn du hier mitmachen willst, dann pass dich dem System an. Und das ist doch schon großartig, dass du dabei sein darfst. Und ich habe deshalb auch ganz viele Dinge nicht problematisiert und ich problematisiere sie jetzt oder in den letzten Jahren umso mehr, weil es einfach falsch ist, weil es einfach falsch ist zu glauben, wenn man sich da durchsetzt, dann ist man besonders stark oder großartig. Das ist es nicht, weil sich dann das System nicht verändert. Ich verändere mich als Mensch und wahrscheinlich nicht zum Besseren, wenn ich mich diesen männlich determinierten Regeln anpasse, aber das System verändert sich nicht und es muss umgekehrt sein.
Hast du einen Tipp oder was könnte man Frauen, die jetzt, muss ja noch nicht mal sofort Vorstandsebene sein, aber die in eine Führungsposition in zum Beispiel einem Bundesliga-Club kommen und die, würde ich sagen, auch heute noch zumindest das Geschlechterverhältnis ja ganz oft vorfinden und mit dem, was du ansprachst, überkompensieren, mit perfekt zu sein, besonders viel zu arbeiten, keine Angriffsfläche zu bieten. Was würdest du diesen Frauen raten? Oder es kann ja auch Männer betreffen, die anders sind als die Norm, würde ich jetzt mal auch dazu sagen. Hast du einen Tipp oder hast du Gedanken dazu?
Was mir, glaube ich, geholfen hat, ohne Schaden durch diese Zeit zu kommen, die sehr druckvoll war tatsächlich und mit sehr vielen Widerständen versehen, offen und dann später auch subtil, war einfach tatsächlich sehr nah bei dem zu bleiben, was mir wichtig ist. Ich glaube, ich habe mich nicht verändert. Ich hatte aber auch dafür ein sehr gutes Umfeld, weil ich mit Freunden zusammengearbeitet habe und die Widerstände vor allem von außen waren. Ich aber einen sehr sicheren Nukleus hatte und das hat dabei geholfen, hier in HSV-Verantwortung. Aber für mich war immer klar, ich möchte viel von dem inhaltlich umsetzen. Inhaltlichkeit ist einfach auch eine echte Stärke. Also ganz viele, deshalb glaube ich auch, dass es viel mehr Frauen braucht und Menschen, die nicht darauf ausgerichtet sind, ihre Macht und Kontrolle vor allem in den Vordergrund zu stellen, um das zu bewahren, was sie sich geschaffen haben, weil ganz viel davon der Inhaltlichkeit verloren geht. Und ich kann ganz klar sagen, macht das was ihr für richtig haltet. Und wir haben ja beim HSV tatsächlich auch unglaublich viele inhaltliche Dinge erreicht. Sonst hätte ich viel früher damit aufhören müssen, weil mir diese ganzen politischen Themen drumherum viel zu viel Zeit geraubt hätten und auch so gegen mein Herz gewesen sind. Aber die Tatsache, dass wir hier den Hamburger Weg etabliert haben, also wirklich CSR eigentlich begründet haben, soziale Verantwortung wahrgenommen haben, dass es das erste klimaneutrale Stadion war. Wir haben Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben. Wir haben wirklich, wirklich versucht, diesen Verein zu etwas zu machen, was für die Menschen mehr ist als ein Identifikationsmoment im Moment des sportlichen Ergebnisses. Ich wollte, dass der Verein wirklich Werte repräsentiert oder wir gemeinsam. Und das lag mir am Herzen. Und solange ich das Gefühl hatte, ich kann das umsetzen, war auch alles okay. Mhm. Und ich hatte gar keine Zeit, mich um die Dinge zu kümmern, über die wir jetzt reden. Aber natürlich denke ich heute ganz oft, ich hätte aus der damaligen Rolle noch viel mehr machen müssen. Aber ich war jung, ich war mit vielen Widrigkeiten beschäftigt und ich wollte unbedingt inhaltlich ganz viel erreichen.
Mhm. Ja, ich würde es auch sagen, da gibt es wahrscheinlich auch nicht den einen richtigen Weg, sondern also sowieso, man macht wahrscheinlich das, was man in dem Moment als richtig ansieht und was sich auch richtig anfühlt. Und gleichzeitig würde ich ja auch sagen, vielleicht ist es jetzt, wo du aus diesen Rollen erstmal ja dann auch raus bist, vielleicht der umso bessere Zeitpunkt, um dann auch laut zu werden, was du ja durchaus durch dein Netzwerk, durch all das, was ihr anschiebt, ja auch nutzt. Und ich glaube, das stelle ich immer wieder fest, auch wenn ich mit anderen Frauen im Sport spreche, ist es ja immer schwierig, wenn man in einem System zu sehr drinsteckt, daraus etwas zu verändern, als vielleicht, das war auch meine Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen und nicht innerhalb einer Agentur das Thema Diversity voranzutreiben, weil man doch irgendwo immer in diesen Hierarchiegefällen vielleicht auch ist. Ne?
Ja, ich kann mir für mich das nicht mehr so wirklich vorstellen tatsächlich, weil ich finde, dass so viel vom Eigentlichen verloren geht, wenn man sich so viel mit den Rahmenbedingungen beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es mir jetzt schon wichtig, auch mit Fußball kann man ja auf der einen Seite Stimme zu sein und auf der anderen Seite aber tatsächlich ganz konkret inhaltlich etwas zu verändern, weil selbst da, wo die Veränderungsüberzeugung ist die Veränderungskompetenz immer noch nicht vorhanden. Und die Instrumente an die Hand zu geben, das ist total wesentlich. Ich kann nicht immer nur sagen, das geht nicht voran, sondern es ist wichtig zu sagen, wie könnte es eigentlich vorangehen und wie könnte es dann idealerweise sein, wenn wir es irgendwie auf eine gute Weise gemeinsam hinbekommen.
Ja. Du hast mal, und das ist mir so sehr im Gedächtnis geblieben, ich hatte es dir im Nachgang auch direkt gesagt, bei der Frauen-Teamsport-Konferenz vor ein paar Wochen eine sehr tolle Rede gehalten und ein Zitat, was du gesagt hast, war, die Meinung einer Frau bleibt immer die, also einer einzigen Frau bleibt immer die Frauenmeinung. Und ich musste danach immer wieder daran denken, auch jetzt eben Vorbereitung auf den Podcast. Kannst du nur noch mal kurz ausführen, wie du das gemeint hast und warum du das in deine Rede dort auch mit eingebaut hast, warum dir das so wichtig war?
Ganz häufig ist es ja so, dass in sehr männerdominierten Branchen einzelne Frauen dann in die Spitze gehen oder viele Frauen meiner Generation, die in die Spitze gegangen sind, haben sich einfach diesem Männersystem angepasst. Und es ist aus meiner Sicht dringend notwendig, dass viele Frauen eine große Kraft entwickeln, weil erst dann sich die Strukturen verändern. Und es ist für die Frauen auch einfacher. Übrigens, wir sind ja in einer Zeit, in der Durchsetzungskraft und das, was viele Frauen meiner Generation ausgezeichnet hat, nämlich wirklich das System so anzunehmen und es genauso zu spielen wie die Jungs, was ich nicht attraktiv finde übrigens, das wollen Frauen heutzutage gar nicht mehr. Nicht mal keine Lust drauf, und zwar zu Recht übrigens. Und deshalb braucht es viele Frauen, damit man sich nicht alleine fühlt, damit du im Fußball dir nicht an jeden dritten Abend die gleiche Geschichte anhören musst, wie das war 1983, als der HSV in Athen 1-0 gegen Juventus Turin gewonnen hat. Und das nur als plakatives Beispiel, aber eine Frau, die alleine in einem Gremium ist, ist immer die Frau und das bleibt die Frauenmeinung. Und das ist einfach nicht gleichwertig. Wenn zwei Frauen da sind und man ist unterschiedlicher Meinung, heißt es, jetzt schreiten schon die Frauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass viele Frauen sind und diese Marke, die man immer so setzt, es braucht 30%, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, ist eben etwas, was auch so notwendig ist, um Frauen zu motivieren, sich wirklich in diesen Rollen wohlzufühlen. Dazu gehört aber auch, dass Frauen viel unterstützender darin sind. Und da habe ich das Gefühl, es findet jetzt gerade eine sehr positive Entwicklung statt, weil insbesondere junge Frauen viel mehr Lust haben, einander zu helfen und nicht so sehr gegeneinander kämpfen. Das Gegeneinander kämpfen ist aber auch etwas gewesen, was natürlich aus männlich dominierten Systemen heraus entstand, weil nur so wenige Frauen Durchlässigkeit hatten. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade eine große, großartige Entwicklung, dass Frauen viel mehr miteinander erreichen wollen.
Da geht ganz gut das aktuelle oder neue Buch von Sophie Passmann, finde ich, auch einher, die ja über die sogenannten Pick-Me-Girls schreibt und eigentlich genau so ein bisschen diese Thematik beschreibt, dass auch am Ende durch ein vor allem patriarchal geprägtes System und Gesellschaft und Denkweisen es dann eben nur diese eine Frau gibt, die irgendwie dann doch aus dieser Masse der anderen Frauen herausstechen muss, was zum einen für die Frau selber oft auch irgendwie eine große Last ist, aber auch zu der Dynamik eben führt, alle anderen irgendwie, ob jetzt bewusst oder unbewusst, irgendwie klein zu halten. Mhm. Und genau da bin ich total bei dir. Also da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, eben raus zu sein. Und das muss sich auch noch weiter verändern, weil ich glaube, nur da kommt direkt und indirekt natürlich auch eine Veränderung dann erst rein, wenn wir merken, Moment mal, es ist gut, es ist für ein Team gut, es ist für ein Unternehmen gut, aber es ist auch für die Frauen gut, genauso für die Männer, da auch mehr Ausgeglichenheit in dem Geschlechterverhältnis zu haben. Andere Diversitätskriterien mal noch außen vor, weil die kommen ja sowieso auch noch eigentlich alle on top. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir reden ja in Anführungsstrichen erstmal nur über Frauen, doch ganz oft. Lass uns mal zum Thema, ich sag mal, Fußball auf den Platz kommen und da nochmal so ein bisschen auf das Jahr schauen. Und vielleicht können wir sogar die beiden Aspekte, deutsche Frauen im internationalen Fußball, aber auch Frauen Bundesliga, also was passiert so in Deutschland, auch so ein bisschen zusammenfassen. Also ich würde international sagen, ist das Jahr, also mal so auf die internationalen Frauenwettbewerbe geschaut, Champions League Finale, zwar knapp verloren Wolfsburg, aber man hatte das Gefühl, oh Mensch, da passiert auf jeden Fall extrem viel. Allerdings muss man jetzt sagen, haben sie sich nicht für die Champions League Hauptrunde qualifiziert und mit Eintracht und Bayern jetzt die beiden Vereine in der aktuellen Runde. Und natürlich das, was, glaube ich, nach der großen Euphorie letztes Jahr EM war, die große Ernüchterung dieses Jahr, erstmalig keine kein Hinauskommen über die Vorrunde geschafft zu haben. Vielleicht da mit Blick auf den Hype 22, wo, wenn du auf den internationalen Frauenfußball oder die deutschen Frauen im internationalen Vergleich siehst, siehst du da eine Problematik aufkommen, wie das so schön in der Presse immer heißt?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich sowohl das Europameisterschaftsturnier 22 als auch das Weltmeisterschaftsturnier 23 großartige sportliche Ereignisse fand. Wirklich. Ich habe hier unter Tränen gesessen, samstags mittags, als ich das Spiel Halbfinale Australien gegen Frankreich geguckt habe und habe gedacht, da sind lauter Heldinnen auf dem Platz. Das war fantastischer Sport. Dass die deutsche Mannschaft keine so entscheidende Rolle spielt, hat einfach Gründe. Und ich finde, wir müssen uns mit diesen Gründen beschäftigen. Das ist ja im Männerfußball nicht anders wie im Frauenfußball. Wir haben einfach sehr lange nicht zugelassen, dass wir erstmal durch entsprechende Kompetenzen eine solide Analyse zugrunde legen. Was ist eigentlich los? Wo steht der deutsche Fußball? Und wo stehen übrigens die anderen? Also, dass wir uns immer nur in diesen homogenen Gruppen bewegen, führt ja nicht nur dazu, dass man nicht die beste Idee nach vorne hat, sondern das führt auch zu einem trügerischen Überlegenheitsgefühl. Das ist nicht nur trügerisch, sondern auch unsympathisch. In jedem Fall aber hat es dazu geführt, dass wir immer noch so alten Glaubenssätzen folgen, wie Deutschland ist eine Turniermannschaft. Und am Ende sind wir mental und auch physisch überlegen und dann haben wir so Führungspersönlichkeiten. Das sind auch alles so tradierte Begriffe. Also erstmal die Analyse, die eigene Rolle nicht aus der Vergangenheit zu erklären, sondern aus der Gegenwart und vor allem im Verhältnis zu den den Teams, mit denen man sich im Wettbewerb befindet. Und das hat einfach aus meiner Sicht nicht stattgefunden. Das beginnt mit der Frage, was heißt eigentlich Leistungskultur in Deutschland? Also wenn wir der Meinung sind, dass unsere kassierende Pädagogik heißt, mitmachen ist wichtiger und besser als gewinnen zu wollen, dann müssen wir uns fragen, was heißt das eigentlich für Spitzensport? Und all diese Fragen muss man sich stellen. Und aus meiner Sicht hätte es dringend Not getan, Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubringen, die diese Fragen beantworten und auf dieser Basis dann Lösungen für die Zukunft abzuleiten. Findet aber nicht statt, weil die sportliche Intellektualität in Deutschland ein hermetischer Kreis ist, der mit solchen Fragestellungen nichts zu tun haben will. Und die dann aber auch allesamt zufrieden sind, wenn Deutschland mit Rudi Völler 2-1 gegen Frankreich gewinnt und das Stadion macht Laola, warum auch immer, und ruft einem nur, es gibt nur einen Rudi Völler, und plötzlich denken alle, der deutsche Fußball ist wieder in Ordnung. Ist er halt nicht. Und ich glaube einfach, dass es da andere Ansätze, andere Lösungen, vor allem eine andere Analyse, aber auch innovative Lösungen braucht mit verschiedenen Perspektiven und Kompetenzen. Und das ist im Frauenfußball, im Männerfußball gleich. Wir müssen uns einfach neu justieren und wir sind einfach nicht mehr per se im Kreis der Titelfavoriten einzuordnen, egal worum wir gerade spielen. Stimmt ja einfach nicht.
Ja, da ist es auch des Geschlechts, würde ich sagen, gerade komplett irrelevant, auf welches wir schauen. Beim Thema, wenn wir mal international bleiben, du hast gerade angesprochen, man muss sich mit den anderen vergleichen, wo stehen andere? England wird irgendwie immer so ein bisschen, würde ich sagen, auch als eines der Paradebeispiele genommen, die es sehr früh, sehr gut geschafft haben, auch den Frauenfußball zu entwickeln. Auch auf die USA, finde ich, kann man immer schauen, die allerdings natürlich ein anderes Ligensystem haben und das auch irgendwie ganz anders angehen. Vielleicht da ganz High-Level, weil du dich natürlich auch mit internationalem Fußball sicherlich sehr viel auseinandersetzt und versuchst zu schauen, wo kann man was lernen. Was läuft woanders besser oder was sollte man vielleicht für Deutschland noch stärker übernehmen, was du vielleicht in anderen Ländern, ob das jetzt USA, Frankreich, England ist, vielleicht gesehen hast oder kennst im Bezug auf Professionalisierung des Frauenfußballs?
Ich bin überzeugt davon, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt Konzepte für den Frauenfußball zu entwickeln, die Männerfußball nur zwei Nummern kleiner sind. Also ein Abbild des Männerfußballs hinzustellen, das letztlich dann aber davon lebt, wie stark ist die Wirtschaftskraft gerade der Männerclubs und wie viel wollen sie in Frauenfußball investieren, macht aus meiner Sicht perspektivisch keinen Sinn. Also ich bin absolut dafür, dass man einen komplett neuen Wettbewerb schafft, dass tatsächlich der Frauenfußball für sich auch die Frage beantwortet und insbesondere die Spielerin, weil deren Sport ist es, welcher Fußball soll es eigentlich sein? Und ich finde, da muss es unterschiedliche Modelle geben. Da soll natürlich Wolfsburg spielen und Bayern München, die sehr früh auch das Thema vorangetrieben haben. Aber auf der anderen Seite braucht es solche Beispiele wie Victoria Berlin, die andere Ansätze finden, andere Zielgruppen erschließen und die Offenheit tatsächlich dafür, einen anderen Wettbewerb zu kreieren.
Also heißt, im extremsten Falle wirklich komplett Frauen-Bundesliga aus dem System, so wie wir es jetzt gerade ja mit den Männern schon immer gespielt haben, rauszuziehen und zu überlegen, was für ein Modell das auch immer ist, ob man sich an den USA orientiert oder ganz anders. Also das
oder England, wie sie es jetzt neu gründen. Ja. Also es gibt verschiedene Beispiele. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Diskussion ganz offen geführt würde und dass auch insbesondere die Sportlerinnen sich daran beteiligen. Mhm. Ich finde, dass wir die Sportlerinnen aus unterschiedlichen Gründen einfach viel zu wenig hören, auch weil sie tatsächlich viel zu zufrieden sind. Also sie sollten auch viel mehr für sich wollen, finde ich. Und vor allem wollen einen Sportart wollen, die ihnen gerecht wird.
Und vielleicht knüpft das ja auch wunderbar eigentlich schon an, sozusagen, wenn wir auf Deutschland schauen, an und was dort so passiert ist. Also ich habe mir auch noch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben für alle die vielleicht sich da jetzt auch noch nicht ganz so viel mit auseinandergesetzt haben. Also der letztes Jahr neu verhandelte Medienvertrag für die Frauen-Bundesliga hat, auch wenn noch kleine Verhältnisse zu den Männern, aber zu, glaube ich, einem 16-fachen Anstieg der Ausschüttung ab dieser Saison geführt, bedeutet ganz konkret, 388.000 werden pro Saison an Clubs jetzt ausgeschüttet und alle gleich. Das heißt, da ist zumindest im Verhältnis zu vorher einiges passiert. Wir sehen auch, Sponsorings gehen in eine neue Größenordnung und auch mit ganz neuen Namen, ob das jetzt Google Pixel ist, ob das Vorwerk ist. Also auch da passiert einiges. DFL-Lizenzierungsauflagen habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, weil auch die ja durch die Vorgabe, alle Männervereine müssen in der Bundesliga Frauen- oder Mädchenteams sozusagen entwickeln oder Kooperationen eingehen. Sprich, da sind auch Vorgaben, die man, will ich gleich nochmal deine Meinung zu hören, glaube ich, für gut und schlecht irgendwie auch mit Blick auf verschiedene Sachen sehen kann. Wir sehen auch, und das finde ich auch sehr schön, in zahlreichen Clubs gibt es mittlerweile hauptamtliche Positionen für Personen, die rein für den Frauenbereich und nicht, wir verkaufen jetzt die Frauen mit sind, was ja irgendwie auch eine gute Entwicklung ist. Vielleicht auch da, bevor wir da nochmal auf ein, zwei Sachen tiefer eingehen, was, wenn man so diese verschiedenen Aspekte, wo jetzt auch Geldeinnahmen sich verändern, vergrößern, wo siehst du die größten Erfolge oder was sind so die größten Entwicklungsschritte, wenn du so auf die Professionalisierung im deutschen Frauenfußball schaust in diesem Jahr?
Ja, man sieht ja, dass diese Sponsoren, die tatsächlich ausschließlich und explizit sich im Frauenfußball engagieren, wie Google Pixel vor allem, allem voran, weil das eine echte große Chance ist für den Frauenfußball. Aber auch Vorwerk natürlich, das zeigt einfach, was sich da gerade verändert. Mhm. Und auch die Investorengespräche sind, glaube ich, sehr, sehr positiv, wenn man das Interesse an Frauenfußball zugrunde legt. Wir müssen nur in die USA schauen und sehen, wie sich Frauensport insgesamt dort im Wert entwickelt hat, dann sehen wir, welches Potenzial da noch besteht, wirklich ganz eigene Felder, Zielgruppen zu erreichen. Und da ist das Potenzial riesig aus meiner Sicht. Also von daher eine positive Situation, nur wir müssen es jetzt auch richtig machen. Also es besteht auch die Möglichkeit, dass das jetzt ein Effekt ist. Das gab es in den letzten Jahren mit verschiedenen Sportarten auch immer mal wieder, dass sie Aufmerksamkeit erreichen für eine Zeit und dann eben auch wieder verpuffen. Deshalb ist es wichtig, dass man wirklich ein gutes, sauberes Fundament legt und auch diese Diskussion ganz offen führt, wie machen wir den Frauenfußball perspektivisch erfolgreich. Und da glaube ich, müssen wir jetzt mal offen rangehen.
Und ich finde auch da, genau, verschiedene Entwicklungen. Und bei dem Thema Lizenzierung habe ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben, oder man kann ja, glaube ich, zumindest die Frage stellen, führt das dazu, dass Vereine, die keine starke Männermannschaft im Backup haben. Wir sehen das jetzt, Turbine Potsdam ist abgestiegen, jetzt zweite Liga und Felicia Mutterer habe ich da auch schon mal öfter zu gesprochen. Natürlich hat man andere Dringlichkeit und andere Möglichkeiten, Geld reinzuholen oder überhaupt finanziert zu werden, wenn man einen großen Männerverein hat versus man ist ein eigener Frauenverein, nenne ich es jetzt mal. Wie blickst du darauf? Also ist es gut, so eine Lizenzierung vorzugeben, weil das ja indirekt wahrscheinlich dazu führt, dass so Vereine wie Turbine Potsdam eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig mittel- und langfristig sind, oder?
Letztlich bin ich überzeugt, dass die Mischung richtig ist. Also, dass es wirklich unterschiedliche Modelle braucht und dass es nicht nur um die Wirtschaftskraft gehen kann und darf. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen jetzt mal anschauen, ob wir wirklich das amerikanische Modell wollen, sagen, es gibt ein Draw und wir versuchen vor allem Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und wie gesagt, also ich will auch gar nicht das fertige Modell jetzt anbieten. Ja. Ich hätte eine Idee, aber ich möchte gerne, dass eine Diskussion geführt wird. Und das hat auch was mit Respekt zu tun. Denn diese Situation, dass Männer generös, wie es bei vielen Clubs jetzt gerade ist, zu sagen, wir machen jetzt auch Frauenfußball und engagieren uns da und denken, das gibt mindestens mal Karma-Punkte oder so. Aber das ist einfach nicht, worum es geht. Also man muss das Ganze auch wirklich als Business Case betrachten. Und ich glaube daran, dass Frauenfußball imstande ist und auch sein muss übrigens. Und dann macht es ja Sinn, perspektivisch aus sich selbst heraus zu funktionieren. Ja. Und das verschafft ja auch den Frauen wieder ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn sie genau nicht davon abhängig sind, dass irgendwelche Männer über sie entscheiden und je nach Gutwill, das ist irgendwie, das ist auch Autokratie, sagen, wir machen das jetzt mal, weil es gerade gesellschaftlich gefordert ist. Und dann gibt es ein paar, es gibt auch Positivbeispiele. Eintracht Frankfurt zum Beispiel macht es sehr gut, die machen es, glaube ich, wirklich aus Überzeugung. Wolfsburg hat es sicherlich aus Überzeugung begonnen. Und trotzdem geht es darum, sicherzustellen, wie kriegen wir perspektivisch einen attraktiven Wettbewerb hin und wie erfüllen wir genau diese Kriterien, die beim Männerfußball gerade vermisst werden. Das ist ja auch eine große Chance und das zeigt sich ja auch darin, dass Sponsoren sich wirklich explizit im Frauenbereich engagieren. Mhm. Wir waren gerade letzte Woche beim VfB Stuttgart, da haben wir das auch gehört, dass der Frauenfußball die Möglichkeit verschafft, mit anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen.
Ja, naja, man muss ja, du sprachst ja gerade an, nur das Beispiel Victoria Berlin nehmen. Ich würde sagen, Partnerschaften wie Stepstone oder Douglas, die ja zum Teil sicherlich im ersten Schritt auch über ein gutes Netzwerk erstmal die Kontakte kommen, aber die würden, also niemand hat Geld zu verschenken, würde ich jetzt mal im weitesten Sinne sagen. Das heißt, die haben sich ja ganz bewusst eben auch da, wie viele andere, für den Frauenfußball und nicht den Männerfußball entschieden. Bedeutet ja auch, genau was du sagst, das, wo manchmal gegen den Frauenfußball mit einer Wirtschaftlichkeit argumentiert wird, wird ja dadurch eigentlich total widerlegt, weil das zeigt, man kann auf Brands zugehen und man kann mit Unternehmen sprechen und sie gewinnen, die weder was kannibalisieren und die man auch niemals für den Männerfußball wahrscheinlich gewinnen würde. Und genau, was du auch sagst, ne, andere Zielgruppe. Ich glaube, der Kuchen wird ja nur größer, weil wenn wir uns anschauen, wer geht ins Stadion irgendwie beim Frauen-Bundesligaspiel, das, was ich gehört habe, es sind auf jeden Fall mehr Familien, es sind andere Zielgruppen und auch das ist ja wieder ein Grund mehr für die Wirtschaftlichkeit, die da drin steckt. Also ich denke immer so, also mehr Gründe gibt es ja eigentlich nicht, das auch da zu sehen. Ne?
Auf jeden Fall. Also schau dir die USA an und da gibt es ja noch viel mehr Sport. In Deutschland ist ja ein absolutes Männerfußballland.
Ja.
Und da sind Frauen ja sogar privilegiert, weil sie Fußball spielen und weit, weit, weit vor allen anderen Mannschaftssportarten. Das ist in den USA ja anders. Aber es nimmt dem Männersport ja nichts weg, dass der Frauenfußball jetzt so Frauensport so außergewöhnlich erfolgreich ist in den USA.
Ja. Und vielleicht letzte Frage dazu noch, weil die auch immer wieder in Foren, auf Panels und so weiter aufkommt. Der Frauenfußball wird vor allem ja auch dafür in Anführungsstrichen gerade so sehr gelobt gefeiert, weil er diese Nahbarkeit, also niemand sieht das jetzt, aber ich mache gerade diese Anführungsstriche mit der Hand, diese Nahbarkeit schafft. Wir wissen aber auch alle, dass ab dem Moment, wo mehr Gelder fließen, irgendwann logischerweise diese Nahbarkeit wahrscheinlich zumindest nicht 1:1 immer genau so umsetzbar ist. Wie bewertest du diese Diskussion oder diese Challenge zwischen, ich sag mal, Kommerzialisierung, Professionalisierung, mehr Geld fließt rein und Nahbarkeit. Ist das überhaupt möglich, das langfristig so zu erhalten?
Also, um dir etwas aus meiner ganz persönlichen Gefühlswelt gerade zu erzählen. Ich lebe gerade in der Welt von David und Victoria Beckham, weil ich diese Netflix-Doku anschaue.
Ich hab auch
und
schon
zwar ausschließlich in so 10-Minuten-Häppchen. Und zwar nicht, weil meine Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, sondern weil ich einfach möchte, dass es nie aufhört. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist das eine Blaupause für sehr vieles. Und David Beckham als Sportler, der diese Faszination ausübt, der ist nun alles andere als nahbar. Der hat nicht gesprochen, der mit den Leuten, der hat sich als Model inszeniert, der war der erste metrosexuelle Sportler, der hatte diese Weltstar-Frau und das war eine einzige Inszenierung, aber auf dem Platz war der, ich habe es gar nicht mehr gewusst, also ich habe gar nicht gewusst, dass er so fantastisch war.
Ging mir auch so.
Aber da können wir jetzt über vieles reden, was er kann oder nicht kann, aber in den Momenten, auf denen es ankommt, gegen den maximalen Druck, so auf den Punkt leistungsfähig zu sein und dabei aber auch so spürbar ein sichtbarer Mensch, das ist einfach großartig, einzigartig, eine echte Heldengeschichte. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Also es sind diese Momente der Wahrheit, um die es am Ende geht. Und es ist unheimlich schwierig, natürlich dieses Geschäft immer weiter zu entwickeln und zu sagen, aber die Spieler sollen immer noch so sein wie vorher und irgendwie an jeder Stelle Autogramme geben. Vielleicht wollen die Leute aber auch gar nicht mehr wie früher Autogramme. Ich glaube, das ist auch die falsche Antwort darauf. Aber ich glaube fest daran, dass die Menschen ein Gefühl dafür haben, ob das irgendwie zusammengehört. Also ich finde nicht, dass der Fußball Themen verhandeln muss, die Politiker nicht mal klären können, wie wir es in Katar gesehen haben. Ich finde aber, dass der Fußball aus sich heraus unheimlich viele Themen verhandeln kann, die ihm innewohnen, nämlich die Fragen von Integration, Diversität, Leistungskultur, New Work, Führung, ganz viele Fragen. Und da hat er eine so unglaublich große Kraft. Das würde ich mir wünschen, wenn die Menschen in Corona am Anfang allesamt Existenzsorgen haben. Fußballspieler, die nicht Fußball spielen, aber nicht bereit sind, auf Teil des Gehaltes zu verzichten, dann ist das eine Diskrepanz, die sich den Menschen zumindest emotional nicht mehr darstellen. Mhm. Und ich glaube, genau um diese Punkte geht es.
Ja, danke. Und auch super spannender Aspekt. Also ich habe selber auch erst 2 von den, ich glaube, 4 Teilen geschaut. Habe sie zwar jeweils am Stück geschaut, aber mir ging das sehr ähnlich. Und ich war damals auch nicht so nah am Fußball dran und erst recht nicht an irgendwie David Beckham und war sehr fasziniert einerseits, was man dort irgendwie an Einblicken bekommt und gleichzeitig, und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung noch zu unserem letzten Punkt, Stichwort Gleichberechtigung versus Diskriminierung, ohne es schon zu spoilern oder für die, die es noch nicht angeschaut haben, viel wegzunehmen, aber er hat ja auch mit extremen Widerständen dann kämpfen müssen, als er mal einmal, Stichwort WM, die sportliche Leistung so nicht gebracht hat und was ihm da über einen sehr langen Zeitraum ja wirklich, würde man schon sagen, von, ob das jetzt Bullying, Diskriminierung im Stadion entgegengestoßen ist, da habe ich mich gefragt, so würde es das heute noch so geben und würde es nicht heute mehr Schutzmechanismen geben bei einem so jungen Menschen, der da mental und psychisch ja auch richtig krass belastet worden ist. Und vielleicht da Stichwort, weil ich sagte Überleitung, also mir war das irgendwie wichtig, das heute auch nochmal mit reinzunehmen. Wir haben auch viel, oder wir sprechen viel über Gleichberechtigung. Ich glaube, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, müssen wir leider auch immer noch über, wo findet sie nicht statt, Stichwort Diskriminierung sprechen. Der präsenteste Fall leider in diesem Jahr, glaube ich, der auch sehr viel überschattet hat, war auch der Luis Rubiales-Fall im Rahmen der WM. Gleichzeitig finde ich aber Stichwort Gleichberechtigung sehen wir auch ganz viel, dass viele Initiativen, auch ihr mit Fußball kann mehr, aber die Mediasender Sky, Sport1, die total viel anschieben und sagen, ne, wir wollen hier mehr zeigen, wir sind auch bereit, ein Commitment einzugehen, dass dort was passiert. The League als eine Plattform, die das auch stärker pusht. Also es passiert ganz, ganz viel. Vielleicht Frage erstmal an dich, so Stichwort Gleichberechtigung. Was bedeutet das für dich, wenn du auf den Fußball schaust?
Selbstverständlich den gleichen Zugang zu den gleichen Räumen zu haben. Also fraglos.
Und wo würdest du sagen, ist dieser Zugang oder wo ist es im Moment am schwierigsten, diese Gleichberechtigung herzustellen oder an welchen Stellen, andersrum gefragt, müssten wir am meisten arbeiten, um genau dahin zu kommen? Weil das muss ja eigentlich das Ziel sein, weil das wiederum ja dann zu Diversität führen wird und kann.
Ist einfach nicht hergestellt. Also du hast es ja, wir haben ja darüber gesprochen. Also für mich war das immer als Sportlerin auf dem Platz in meinem Herzen immer, es gibt nur einen Fußball. Aber als Frau habe ich mich nie gleichwertig gefühlt. Und das hat sich auch nicht verändert. Also wenn ich jetzt so viele Momente erlebe, sehe, wie versperrt die Zugänge immer noch sind, wenn ich höre, wie die Frauen im DFB-Präsidium, wie sie vorab abgesprochenen Entscheidungen in den Präsidiumssitzungen stehen und sich darüber wundern, dann merke ich einfach, das ist ein geschlossenes System und da wollen auch viele Männermenschen weiterhin unter sich bleiben. Und was daran für mich so immer wieder so frappierend ist, ist die fehlende Lust daran, die fehlende Lust an der Andersartigkeit, an der Veränderung. Es ist so, für meine Lebensperspektive kommt mir das so unheimlich langweilig vor, dieses Bewahren, was ist, um möglichst einfach nur die Kontrolle zu bewahren, die eigene Komfortzone nicht verlassen zu müssen, im Vergleich zu, ich werde mit neuen Herausforderungen, werden wir sowieso jeden Tag konfrontiert, aber eben auch neuen Perspektiven, anderen Ansichten. Wie langweilig kann das sein, sich dem zu verschließen? Und wir werden ja sowieso nicht umhinkommen, Veränderungen zu gestalten. Das erlebe ich jeden Tag mit meinen Kindern, wenn ich hier noch stehe und denen immer erzähle, aber bei Regen habe ich am liebsten Fußball gespielt. Wenn sie nicht zum Training wollen, dann sagen die, das ist schön für dich, aber aber ich bleibe lieber zu Hause, dann kann ich mit dem Fuß aufstampfen oder ich verstehe, dass die Lebensrealitäten andere sind und versuche, meine Instrumente anzupassen und zu lernen, was sich verändert und zu verstehen, was ich weitergeben kann und will an dem, was mein Wertesystem grundiert.
Und da, um sozusagen diese, ich nenne es jetzt mal Kehrseite nochmal zu sehen, Stichwort Diskriminierung, oder wir müssen auch einfach sehr viel über das Thema Sexismus leider in dieser Welt noch sprechen. Ich würde gerne irgendwann mal dahin kommen, dass es irgendwie kein Thema mehr ist, aber ich stelle es nicht nur wie im Großen mit solchen Skandalen wie in diesem Jahr, aber auch sehr viel in kleinen, in Workshops, in Austauschen immer wieder fest, dass das traurigerweise noch Alltag ist, ob das Sprüche sind, ob das bis hin zu, aber was auch sonst so passiert leider ist. Du bist jetzt schon sehr lange in dieser Branche und mich hat die Frage irgendwie umgetrieben, würdest du sagen, dass sich von vor 20 Jahren zu heute dahingehend aber durchaus auch schon einiges im Fußball, im deutschen Fußball verändert hat, was so diesen Umgang, diese Sprüche, dieses, ja, weiß ich auch nicht, das Miteinander dahingehend.
Ja, natürlich gibt es ein größeres Problembewusstsein. Und es gibt immer mehr Männer, die das eigentlich auch miserabel finden, dass das Bild des deutschen Fußballs von Karl-Heinz Rummenigges Aussage nach dem Rubiales Übergriff geprägt wurde. Und die sich damit nicht gesehen und gemeint fühlen und die aber zugleich eben dann am Ende, wenn es drauf ankommt, zu sagen, das finde ich so nicht, das finde ich nicht geringfügig, die dann Sorge haben, dann aber eben auch bei den großen Jungs nicht mehr mitspielen zu dürfen. Und wenn die diesen Schritt gehen, sich zu sich zu bekennen, zu sagen, wir wollen es anders haben, weil es anders sein muss, dann ist ganz viel erreicht. Deshalb, glaube ich, sollten wir diese Männer immer weiter dazu motivieren. Aber das Epizentrum der Macht ist immer noch ziemlich fest. Mhm. Und das können wir nur gemeinsam mit denjenigen verändern, die Hebel dazu haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber dieses Rubiales-Beispiel hat schon gezeigt, dass als Karl-Heinz Rummenigge das gesagt hat, dass er jetzt doch nicht so viel bei sei, da hat er das nicht politisch abgewogen, denn man hat ihm einfach ein Mikro hingehalten und der war auf alles vorbereitet, aber nicht dazu zu sprechen. Und dann kam das raus, was eigentlich in ihm ist. Und ich glaube, das war schon für viele repräsentativ. Mhm. Und das ist erschütternd. Und zwar, was die allermeisten Menschen nicht verstehen, die dann auch noch gesagt haben, na ja, aber das kann mir mal passieren. Und letztlich haben sie ja dann auch noch Lieder gesungen im Bus und gefeiert und versucht haben, das irgendwie zu relativieren. Was sie nicht verstehen, ist, dass der Moment des Übergriffes vor einer Weltöffentlichkeit passiert ist und dass die Intimsphäre von Jennifer Hermoso von einer Weltöffentlichkeit über Tage und Wochen verhandelt wird. Ich stelle mir das fürchterlich vor.
Ja. Ja, und was, glaube ich, immer wieder mir dann auch klar wird, ist, dass neben dem, ne, dass es viel mehr Empörung, finde ich, auch in Deutschland gesamtheitlich über sowas hätte geben müssen, aber dass auch immer noch nicht das Bewusstsein darüber da ist, dass solche sexistischen Strukturen oder selbst nur Sprüche, Kulturen und wie man miteinander umgeht, dass das nachweislich halt zu Homogenität führt, weil es einfach eine gewisse Gruppe von Menschen, vor allem Frauen, aber auch Personen sonst, die sich vielleicht nicht wohl mit sowas fühlen, direkt oder indirekt aus diesem System ausschließt oder diese Person einfach selber sagen, ich möchte nicht in diesem System arbeiten. Und wenn dann aber auf der anderen Seite Manager an einen rankommen und sagen, wie schaffen wir hier mehr Diversität, sage ich ganz oft, ja, dann lass uns erstmal anschauen, wo gerade Diskriminierung stattfindet. Und ich glaube, das gehört halt zu der Wahrheit auch dazu, dass man sich das leider offen und ehrlich erstmal anschauen muss. Und das wollen auch irgendwie die wenigsten im ersten Schritt. Aber da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Hebel. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Um damit nicht so negativ für heute zu schließen und für dieses Jahr, habe ich mir ja noch ein paar Abschlussfragen für dich vorgestellt oder mir überlegt und habe mir gedacht, dass ich dir noch ein paar Aussagen mitgebe, die du einfach vervollständigen darfst und würde da jetzt einfach mal mit starten und würde das so ein bisschen als kleine Abrundung, ich habe gleich noch eine Abschlussfrage für dich, für sozusagen das Ende dieses Podcasts machen. Cool, dann starten wir los. Der für dich schönste oder persönlich schönste Sportmoment im Jahr 2023 war?
Der das WM-Finale und der WM-Sieg Spaniens, weil ich fand, das war eine wirklich fantastische Geschichte. Also mit dieser, in dieser Situation, wenn du Vorträge darüber hältst, wie Teams funktionieren, dann erzählst du das komplette Gegenteil. Also die gehen dahin mit einem Trainer ohne Autorität, mit Spielerinnen, die nicht mitgekommen sind, weil sie zu ihrer Überzeugung gestanden haben, die Scham derjenigen, die hingefahren sind, die verschiedenen Gefühle, die in dieser Mannschaft stattgefunden haben, und dann stehen sie in dieser Weise für sich ein und entwickeln so eine Kraft daraus. Das hat mich fasziniert und beeindruckt, und das war eindeutig mein Sportmoment.
Ja, das finde ich auch absolut beeindruckend. Wenn du an Frauen im Sportbusiness oder im Fußballbusiness denkst, dann ist die größte Herausforderung XXX.
Dann ist die größte Herausforderung tatsächlich weiterhin oder Frauen weiterhin zu motivieren, nicht nur dabei sein zu wollen, sondern in die Entscheidungspositionen zu gehen und tatsächlich Dinge zu verändern.
Mhm. Wir hatten es vorhin ein bisschen eingangs, aber Macht zu haben bedeutet für dich?
Gestalten zu können. Es bedeutet tatsächlich, gehört zu sein, Entscheidungen treffen zu können. Ich treffe gerne Entscheidungen. Ich finde das ein positives Gefühl.
Eine Sache, die wir im Fußball nicht mehr brauchen, ist?
Männer, die aus Angst vor Macht- und Kontrollverlust hermetische Systeme etablieren.
Die heutige Katja Kraus hätte der Katja Kraus von 2003, eben damals als erste Frau im Vorstand eines Bundesliga-Clubs, Folgendes als Tipp mitgegeben.
Ich bin ganz dankbar, dass ich alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, denn aus den ganzen Fehlern habe ich so die Erkenntnisse gewonnen, die mich heute so durch die Welt gehen lassen mit all dem, was ich jetzt weiß. Natürlich, wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, würde ich 1000 Sachen anders machen, und manchmal blicke ich so bestaunend, strauchelnd, aber auch manchmal ganz liebevoll zurück, wie klein ich eigentlich war und wie wenig ich wusste. Und dann denke ich wiederum aber, vielleicht habe ich die radikalsten Dinge meines Lebens in der Unbedarftheit des Anfangs gemacht. Und deshalb glaube ich, auch da ist Diversität so wichtig in den Altersdimensionen.
Ja, wir kommen hier gleich zum Abschluss. Genau, vielleicht noch zwei Fragen dazu vervollständigend. Die Frauenquote in Geschäftsführungspositionen in der Bundesliga im Jahr 2034, also sozusagen in 10 Jahren, beträgt?
Dann braucht es keine mehr, weil dann völlig selbstverständlich Bayern München von einer Frau geführt wird und Borussia Dortmund von einem Menschen mit körperlichen Einschränkungen.
Dann, genau, letzte Frage dazu. Mit 20 Jahren hätte ich gerne gewusst, dass?
Oh, ich hätte mit 20 Jahren besser das Gefühl haben sollen, nicht alles schon zu wissen. Also je älter man wird, desto bewusster wird einem ja, dass man eigentlich so wenig weiß.
Finde ich eine gute Antwort. Okay, dann sind wir mit den Fragen durch. Vielen Dank. Vielleicht ganz zum Abschluss noch, wenn du dir eine Sache für das Jahr 2024 mit Blick auf den Fußball wünschen dürftest. Was wäre das, ganz frei heraus?
Ach, ich würde mir wünschen, dass der Fußball, weil ich so sehr daran glaube, weil ich es liebe, weil ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass der Fußball zukunftsfähig wird und bleibt, dass sich wieder Spielfreude vermittelt, dass die Repräsentanten was anderes repräsentieren als das, was sich gerade abbildet. Und das ist sehr viel Politik, sehr viel persönliches Eigenmotivation. Und ich würde mir wünschen, dass sich die ganze Faszination dieses unglaublich tollen Spiels wieder entfaltet.
Cool. Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Wir haben auch ein bisschen überzogen. Gerade wurde auch geklingelt. Und ich bedanke mich und freue mich, dass du mit dabei warst und wir dieses Jahr abgeschlossen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Jahr 2024 bei hoffentlich vielen anderen Anlässen wieder.
Das werden wir. Und ich hoffe, du bleibst gleichermaßen motiviert in deinem Engagement. Und wir teilen viele gemeinsame Termine.
Super. Vielen lieben Dank und frohe Weihnachten.
Danke.